Gut, zum Anfang gibt es eine Gärtnergeschichte. Und ein Gärtner hat einen Garten, nicht hatte, sondern hat einen Garten und er liebt diesen Garten und er pflegt ihn und hegt ihn und das sieht wirklich gut aus. Und der Garten ist in der Nähe einer Kirche. Und sonntags nach dem Gottesdienst kommen die Kirchenbesucher dann am Garten vorbei und staunen und freuen sich an dem Schönen. Und eines Tages traut sich einer der Kirchengänger, fasst sich ein Herz und spricht den Gärtner an, der offenbar nicht in der Kirche ist, und sagt zu ihm: Ach, da hat ihn aber Gott, der Herr, ein schönes Stück Land anvertraut. Worauf der Gärtner sagte: Ja, aber du hättest mal sehen sollen, wie der Garten aussah, als ihn Gott, der Herr, noch alleine bewirtschaftet hat. Ihr Lieben, Gott hat uns den Garten anvertraut, oder? Unser Leben. Er hat uns Bäume anvertraut, Früchte. Er hat uns etwas anvertraut, das in uns, dass wir es gestalten und dass etwas heranwächst und etwas zur Reife kommt. Und die Predigt heute Abend hat diesen Titel: Vollkommen zur Reife. Dass wir reif werden, und eine Frucht, die reif wird, hat einen Zweck. Nämlich, dass sie genießbar wird. Bist du genießbar? Möchten andere gern mit dir zusammen sein? Möchtest du mit einem Mann zusammenleben, der immer nur meckert, immer nur nörgelt, nie zufrieden ist? Deine Frau will das auch nicht. Möchtest du mit deiner Frau zusammenleben, immer unzufrieden, immer meckern, nörgeln? Nicht? Dein Mann übrigens, der will das auch nicht. Eure Kinder wollen das nicht. Die wollen keine Eltern haben, die nie zufrieden, immer nur nörgeln, immer nur meckern. Genießbar werden ist eins dieser Geheimnisse Gottes in unserem Leben. Dass die Frucht zur Reife kommt. Und ich habe noch keinen Apfelbaum gesehen, der seine Früchte isst. Ja. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr, was da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr auch tut, aber dass ihr darin immer vollkommener werdet, dass ihr darin reifer werdet, ja, dass ihr habt empfangen, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr tut es auch, okay, aber, sagt Paulus, da geht noch was, ja, da geht noch was. Genau, Reife bedeutet eben, genießbar zu werden. Und das ist ein Entwicklungsprozess. Ja, das ist für jeden offensichtlich. Das fängt im Frühjahr an mit der Blüte und all dem Ganzen. Ja, und dann zeigen sich die Früchte. Und ihr wisst genau, was passiert, wenn du eine Frucht vom Baum reißt zu früh. Der Baum nimmt Schaden. Ja, du hast immer ein Stück vom Ast mit dran. Und die Frucht ist ungenießbar. Das ist so eine wichtige Botschaft für uns, ja, dass wir wirklich auch vor Gott auch Stille halten, bis was zur Reife kommt, aber dass ich auch Geduld habe mit meinem Nächsten und für ihn bete, dass Gott bei ihm etwas zur Reife bringt. Ja. Im biologischen Wachstum, wie in der Charakterbildung, wie im sozialen Verhalten. Es gibt verschiedene Stufen in unserem Leben und da geht Gott mit uns durch. Das Ziel aber ist Reife. Was man charakterlich bei einem Kind noch versteht, ist bei einem Teenager schon problematisch und bei einem Erwachsenen inakzeptabel. Das ist Reife. Manchen Kindern lassen wir Sachen noch durchgehen, okay? Ihr unreifes Verhalten und ihr: Ich will das jetzt aber haben, ich schmeiß mich gleich auf den Boden. Gibt es bei YouTube so schöne Videos, ja? Nur ein Video ist dann, wo die Mutter sich neben dem Kind auf den Boden schmeißt und das Kind aufsteht und völlig irritiert guckt. Das finde ich cool, ja? Ja, ne? Als Tipp für die jungen Mütter hier, ne? Wenn das Kind sich daneben schmeißt. Aber, wisst schon, ne? Das kann man nochmal durchgehen lassen. Ja? Bei einem Teenager, dem muss man schon mal sagen: Junge, das ist links und das ist rechts. Aber bei einem Erwachsenen sind diese kindlichen Allüren nicht mehr zu akzeptieren. Ganz einfach. Werd erwachsen. Auch im Geistlichen ist Reife eine Voraussetzung, damit größere Sachen passieren können, die Gott in uns angelegt hat. Ja, sie sind schon alle da, es ist in uns was angelegt von Gott, aber es muss zum Wachsen kommen, es muss zur Reife kommen. Ja, und das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern es gilt für den Leib Christi, es gilt für die Kirche Jesu Christi, es gilt für unsere Gemeinden, dass etwas miteinander zur Reife kommt, damit etwas genießbar wird für die, die Gott nicht kennen. Ich bin überzeugt davon, dass wir viele Umwälzungen im Augenblick, Krisen und Zerbrüche und Veränderungen heute nur verstehen, wenn wir Gottes Absicht dahinter sehen. Nämlich diesen schlafenden Riesen zu wecken. Kirche hat sich in wenn ich von Kirche rede, rede ich von Kirche, ja. Ihr wisst, was ich meine, nicht nur evangelisch-katholisch, ich meine, ja, Kirche hat sich in vielen Bereichen angepasst, ist nicht mehr zu erkennen als Frucht, ist nicht mehr zu erkennen, wofür steht eigentlich Kirche. Und deswegen sind so viele Leute im Land hungrig. Wir müssen wieder rauskommen aus dieser Umklammerung des Humanismus, dass alle sind gleich, und wir müssen wieder erkennbar sein in dieser Welt, wir dürfen wieder erkennbar sein als die, die die Wahrheit haben. Jesus Christus spricht, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, das Leben. Reife Christen leben von Jesus her, kennen ihre Aufgabe und ihren Dienst in der Welt, und sie wissen, welchen Beitrag sie zum Aufbau des gewaltigen Werkes, genannt Reich Gottes, zu leisten haben. Sie haben die Phase des Ich, mir, meiner, mich hinter sich gelassen. Wer kennt diesen Spruch? Ich, mich, meiner, mir, ach, Herr, segne doch uns vier. Sie haben das hinter sich gelassen, sind ihren kleinen Zielen und ihrer kleinen Welt gestorben, um Gott und der Welt und der Gemeinde mit allen ihren Leidenschaften zu dienen. Wenn man die wichtigsten Bibelstellen zu diesem Thema zusammennimmt, zeichnen sich so einige heraus. Und das ist dann, Reife bedeutet Mündigkeit. Ja, bedeutet, dass wir eine Vorstellung haben, wo Gott uns hinhaben will, und dahingehend wachsen. Dass wir etwas aufgeben, was uns hindert im Wachstum, dass wir uns nicht mehr so wichtig nehmen und bereit sind, uns in diesen Leib, in Gottes einfügen zu lassen, unseren Platz in der Gemeinde, im Reich Gottes einzunehmen. Deswegen auch euer Zeugnis ist brillant, genau das, ja. Diesen Platz finden, den Gott für uns vorbereitet hat. So, jetzt kommen ein paar Punkte. Der erste Punkt ist, Reife bedeutet, ich kenne mein Maß. Jeder von uns hat die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi bekommen. Epheser 4,7. Wir vergleichen uns alle gern und versuchen im Schielen nach links und rechts irgendwie unsere Identität zu definieren. Und dabei schwanken wir in der Regel zwischen Depression und Hochmut, oder? Ja, beim Vergleichen verlierst du immer. Entweder du stehst da wie der Depp, oder du denkst, komm du erstmal in meine Lebenserfahrung, okay? Und beides ist doof. Indem du dich erhebst über andere, hast du ein Problem, weil in der Bibel heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen die Begnade. Und im Urtext steht, für Gott widersteht dem Hochmütigen, für widersteht steht im Urtext, sich zum Kampf rüsten, sich jemanden kampfbereit entgegenstellen. Also in dem Augenblick, wo du der Meinung bist, du bist besser als dein Nächster, hast du ein dickes Problem mit Vater. Um es zu vereinfachen, die Geschichte, wir hatten mal 4 Kinder, wir haben die noch, aber die sind inzwischen groß, durften alles ziehen. Und wenn wir am Tisch saßen und der Älteste anfing, den Kleinen in irgendeiner Weise, ja, gibt ja so unter Brüdern, ne, die wissen dann, welche Knöpfe sie drücken müssen, ne, und den so richtig so auf Hochtouren zu bringen, dann habe ich den Ältesten fixiert und gesagt, wenn du mit mir Stress haben willst, mach nur weiter so. Und das meint die Bibelstelle. Gott sagt zu dir, wenn du mit mir Stress haben willst, dann bleib weiter hochmütig. Ja, das sagt die Bibelstelle. Gott widersteht dem Hochmütigen, er rüstet zum Kampf. Der andere Punkt ist, wenn ich mich vergleiche mit anderen, die immer besser sind als ich, dann bleibe ich in der Depression, dann komme ich nie in das hinein, wofür Gott mich eigentlich geschaffen hat. Wisst ihr, Gott hat uns befreit davon. Jeder von uns, jeder von uns hat ein Maß von Gott bekommen und mit diesem Maß darf ich unterwegs sein. Das ist dieser Punkt. Als reifer Christ kann ich mich mit großer Gelassenheit an Menschen freuen, die mehr Gaben haben als ich. Ich bin für mein Maß verantwortlich und nicht für das der anderen. Ja? In diesem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, Talenten oder wie immer das nennt, ja? Der eine kriegt eins, der andere fünf, der andere zehn. Es geht nie darum, wer hat mehr. Bei allen dreien ist die Frage, bist du treu mit dem, was Gott dir gegeben hat? Bist du treu in deinem Dienst? Das ist die Frage. Nicht, der hat ja mehr Gaben als ich, ich hätte auch gern so viel. Ne? Sondern als der Herr zurückkommt, fordert er von allen Rechenschaft. Und ihr wisst genau, wenn die Tür des Himmels aufgeht eines Tages, wird Jesus nicht zu dir sagen, komm rein, du erfolgreicher Knecht, sondern wird sagen, komm rein, du treuer Knecht. Zweiter Punkt. Reife heißt, ich stehe im Dienst. Die mündigen Christen sind die, die ihr Leben als Dienst verstehen, Dienst im umfangenden Sinne. Ja? Für einen Christen gibt es, sind die Töpfe und die Pfannen und der Computer auch geheiligt. Ja? Auch der Hammer und der Hobel und alles, was du so bedienst. Da, wo wir sind, ist Reich Gottes. Da, wo du bist, wenn du die Amtsstufe, wie heißt das, so eine Behörde betrittst, weil du einen Antrag stellst auf Hartz IV oder auf was weiß ich, wenn du diesen Raum betrittst, betritt mit dir die Gegenwart Gottes den Raum. Halte das fest. Wir haben als Familie lange Zeit ALG II bekommen, am Anfang Sozialhilfe, dann das ganze Programm als Familie durchgemacht. Ne? Du musst immer zu Ämtern und Behörden oder so. Ne? Und das ist gut in diesem Staat, wir haben davon auch gut gelebt. Und so. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe, bevor ich in diese, dann immer das Antrag stellen, da vor Ort oder so, und ich habe vorneweg immer gebetet, sag, Herr, gib mir ein gutes Wort für die Beamten da, für die, die es beantragen. Jetzt, ich meine nicht schleimen, ne? Einfach nur, ne? Und dann, ja, wenn es gepasst hat, habe ich dann gesagt, ach, ich wollte mich mal bei Ihnen bedanken, dass Sie sich schön mit meinen Zahlen auskennen und dass ich am Ende dafür noch Geld kriege. Finde ich echt nett von Ihnen. Beim nächsten Mal Tür aufmachen, da grinsen die schon. Und ich sage euch eins, unsere Anträge wurden sehr schnell bearbeitet. Da, wo du bist Reich Gottes. Achte das nicht gering. Deswegen, ich verstehe mein Leben, wir verstehen unser Leben als Dienst. Egal, ob wir jetzt im sogenannten vollzeitigen Dienst sind oder ob du irgendwo Fenster einbaust. Du bist Reich Gottes. Du bist ein Aushängeschild, hallo. Bist du genießbar? Wir sind errettet, um dem lebendigen Gott zu dienen. Christus ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr uns selber leben. Es ist ein Unsinn oder ein Widerspruch zwischen Gott lieben und Beziehung haben und Gott dienen. Ja, das ist, ja, wenn ich, ja, ich muss jetzt erstmal mehr Gott lieben. Ich kann jetzt gerade nicht so dienen, aber ich muss jetzt mehr lieben. Das lässt sich nicht trennen. Gott lieben und Dienst ist eine Sache. Wir dienen, weil wir lieben und weil wir geliebt sind. Früher hat man Gott gedient. Aber heute leben wir eine Liebesbeziehung zu Gott. Ja, heute wir beten nur noch an, wir sind nur noch in der Anbetung und wir lieben Gott. Ne? Aber früher hat man Gott gedient. Das ist Quatsch. Wir dienen ihm heute genauso, wir beten ihn an und jede Zeit hat andere Formen der Anbetung und jede Zeit hat andere Formen des Dienstes. Ja, wir müssen wirklich für uns heute erkennen, was ist mein Dienst. Mensch, denkt mal an die Herrnhuter. Wenn heute die Herrnhuter-Mission gegründet werden würde und die losgeht, die würden gar nicht weit kommen bei all diesen Auflagen oder so, oder? Ja, zu ihrer Zeit sind die Herrnhuter losgezogen und ihr jungen Mädels, da sind ein bisschen Fahrer losgezogen und haben dann ferne gemerkt, huch, ich habe gar keine Frau. Da haben die den Herrn angerufen, wir haben einen Brief geschickt, ich brauche eine Frau. Da haben die Herrn gesagt, du und du, okay? Und die Mädels sagen, okay. Sind aufs Schiff gestiegen, sind ins Land gefahren, haben den Missionar geheiratet und haben gedient. Boah! Ja, ihr Lieben, ja, uns geht's doch gut heute, oder? Ihr Lieben, nichts gegen eine Liebesbeziehung zu Gott, aber irgendwann müssen wir mal runter vom Schoß und raus in die Welt. Ja? Nichts gegen dieses, ja, ich und mein Gott und Gott liebt, eine Frage, wir brauchen das. Jesus sagt, wer mich liebt, tut, was ich sage. Eine entscheidende Frage, die man an alle gemeindlichen Strukturen stellen muss, werden Christen hier in die Fülle ihrer Berufung geführt? Das bedeutet, sind sie nicht einfach nur Mitarbeiter, die irgendwo ein bisschen was mitmuddeln, sondern werden sie zum Dienst zugerüstet. Und diese Zurüstung zum Dienst, sowas wie Jüngerschaftsschule und andere Möglichkeiten, ist ein wesentlicher Schritt zur Reife und zur Mündigkeit. Es ist eine Zentralfrage jeder Leiterschaft, ob sie Christen kontrolliert, bevormundet oder zur Reife und damit zum eigenständigen Dienst bringt, ohne Angst zu haben, dass sie Konkurrenten werden können. Das ist die Aufgabe des Leibes Christi, das ist die Aufgabe der Gemeinde, Leute, Mitarbeiter zu schulen, selbst auf die in Anführungsstrichen Gefahr hin, dass sie in meinem Dienst besser werden als ich. Ja, und es braucht solche Leute, die besser werden, hoffe ich mal, die besser werden als Matthias, als Judith. Ja, und wenn solche Leute auftauchen, dann feiern wir die und nehmen die nicht als Konkurrenten wahr. Das ist so wichtig, dass wir nicht so was wie ein Konkurrent, der hat eine bessere Ausbildung als ich, der kann mehr als ich, der kann diese. Das ist völliger Quark. Warum? Weil Gott dir ein Maß gegeben hat und ihm ein anderes Maß. Kommt raus aus diesem Konkurrenzdenken. Es ist völliger Quatsch. Du bist von Gott geliebt, du bist von Gott gesetzt an dem Punkt, wo du jetzt bist. Und darin darfst du wachsen. Der dritte Punkt, Reife sieht den ganzen Leib. In unserer überindividualisierten Gesellschaft können wir das mit Mühe kaum vorstellen und müssen doch immer wieder ein neues Bild gewinnen. Es geht nicht um den Einzelnen und seine individuelle Vervollkommnung, sondern ums Reich Gottes. Es geht um eine mündige Kirche. Es geht nicht um, ich musste erst meine Bedürfnisse, wisst ihr, Gott liebt dich, Gott ist dein Vater und er sieht deine Bedürfnisse, das ist keine Frage, ja. Aber wir müssen mal irgendwie wieder aus der Nummer rauskommen, dass es nur um mich, um meine Bedürfnisse geht, ja. Ich sehe den ganzen Leib und manchmal werden da meine Bedürfnisse nicht befriedigt. Manchmal muss ich mich auch hinten anstellen. Das gehört dazu. Ich meine, wie gesagt, für mich sind dieses Beispiel die Hanover Missionare in so vielen Bereichen. Ja? Da gab es Hanover Missionare, die haben sich als Sklaven verkaufen lassen. Die wollten auf eine Insel, da waren Sklaven, die wollten das Evangelium bringen, da kam es aber nur, wenn du selbst Sklave warst. Die haben sich als Sklaven verkaufen lassen, damit sie auf die Insel gehen können. Als das Schiff ablegte, standen die Angehörigen am Ufer und haben gebrüllt, sollen zurückkommen. Und da haben die auf dem Schiff gesagt, ist es der nicht wert, der sein Leben niedergelegt hat für uns, dass wir unser Leben niederlegen für ihn? Daran werden wir auch als Leiter, Mitarbeiter, Mentoren, Referenten gemessen werden, lasse ich durch meinen dienstfreie, mündige Mitarbeiter zurück, die ihr Leben mit Zuversicht und Gottes Willen neu gestalten. Oder baue ich neue Abhängigkeitsstrukturen auf, indem die mir Anvertrauten auf mich fokussiert sind, von meinem Dienst begeistert und ihre Hilfe bei mir suchen und nicht bei Jesus. Der reife Christ baut nicht sein eigenes Werk, er baut das Königreich Gottes. Jeder von uns hat einen anderen Horizont, das ist einfach so. Und für die meisten ist es der Leib Christi vor Ort. Und das ist gut. Ja? Es braucht, es gibt so einen Film, ich habe den Namen vergessen oder so, da gibt es so eine Szene, da sitzen zwei Männer nebeneinander und der eine sagt dann, es gibt Männer, die ziehen einen Kreis um sich und ihre Familie. Und sie sorgen für die, die in diesem Kreis sind. Ich habe Matthias das Video geschickt, den guckt er mich so an. Ja. Und es gibt Männer, die ziehen einen größeren Kreis. Und sie sorgen für ihre Brüder und Schwestern und die in diesen größeren Kreisen haben. Dann gibt es Männer, sagt er, denen steht ein großes Schicksal bevor. Die ziehen einen weitaus größeren Kreis, weil sie dazu berufen sind, viel Größeres zu bewegen. Und ihr Lieben, genauso ist es. Wir haben Leute hier unter uns, die dienen seit Jahren treu in ihrer Gemeinde vor Ort. Herzlichen Glückwunsch, dass du durchgehalten hast. Das ist gut. Und es gibt Leute, die haben, was weiß ich, einen Kirchenkreis im Blick oder die haben Sachsen im Blick und sind da wunderbar, ja. Und es gibt Leute, die gehen an die Enden der Erde. Jeder hat einen anderen Horizont, ja. Aber Gott will, dass wir erkennen, dass wir miteinander gemeinsam am Leib Gottes bauen und dass wir miteinander, so heißt es im Epheserbrief, dass wir die Einheit des Glaubens und die Erkenntnis des Sohnes Gottes erlangen und miteinander hineinkommen in das volle Maß Christi, in diesen gesamten Leib, in das volle Maß hineinkommen. Kein Einzelchrist, keine Hauskirche, keine Gemeinde und keine Denomination kann alleine die Fülle Christi darstellen. Wir brauchen aktiv die Ergänzung, um miteinander zu wachsen. Der vierte Punkt. Reife hat etwas mit Festigkeit zu tun, mit Standhaftigkeit. Wie viele Wellen sind schon durch Deutschland gegangen, ja, also so Lehrwellen, ja. Ich weiß noch, meine ersten, Glaubenskonferenz, genau, Glaubenskonferenz in Berlin war ich damals. Wir waren damals noch in Erfurt, meine Frau und ich, und es war sehr stark damals die sogenannte Glaubensbewegung, die Glaubenslehre. Ja, du musst nur genug Glauben haben und dann kriegst du auch einen Mercedes und sowas, ja, und du wirst auch geheilt schlagartig, du musst nur genug Glauben haben. Am Ende war es ein Glaube an den Glauben, ne? Die Lehre an sich war richtig. Der Begründer der Glaubenslehre, Kenneth Hagin, der lag gelähmt im Bett. Und Gott sagt zu ihm eines Tages, steh auf, du bist geheilt. Und er, wie, ich bin geheilt. Und Gott sagt ihm, steh auf, du bist geheilt, ich bin hier, ja. Bis er begriffen hat, er muss im Glauben aufstehen. Und der Mann stand gelähmt im Glauben auf und wurde geheilt. Halleluja! Das Problem an der Geschichte ist, wenn man aus so einer Sache eine allgemeingültige Lehre macht. Das ist das Problem. Ja. Plötzlich meinten alle, du musst nur genug Glauben haben. Und am Ende war es ein Glauben an den Glauben. Und es sind, meine Frau und ich kennen viele Leute, die gescheitert sind, weil sie es nicht geschafft haben. Richtig zu glauben. Du bist krank, du glaubst nicht richtig. Wisst ihr, das ist nachher für den, der krank bleibt, eine furchtbare Botschaft. Der ist nicht nur krank, sondern er hat auch noch versorgt. Deswegen, es sind so verschiedene Wellen durch unser Land gegangen, ja, Toronto-Segen kam dann irgendwann, und dann kam noch die, es gibt immer mal so eine Welle, ne, und hat viele Versprechungen gegeben. Achso, bei dieser ersten Glaubenskonferenz, wo ich da gewesen bin in Berlin, da lagen Bücher aus, mit dem Titel, wie man Kranke heilt. Cool, ne? So ein schöner Titel. Ja, das Buch nimmst du mit, logischerweise. Ne? Und dann machst du Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und merkst, das funktioniert nicht. Es gibt keinen Schlüssel, wie man Kranke heilt. Es gibt das Hören auf den Geist Gottes. Ja? Und dass Gott dich befähigt, für jemanden zu beten und Gott heilt, das ist wunderbar. Ja? Und wir haben Wunder erlebt, also auch wir, meine Frau und ich, auch unsere Kinder, auch in Erfurt damals, wir haben Jesusmarsch gemacht auf der Straße, sind Satanisten gekommen, die haben uns angebrüllt und dann sind wir in eines Gespräch gekommen, der hatte ein Loch im Ohr, richtig kaputtes Ohr irgendwie, was weiß ich, Prügelei oder so, und dem die Hände aufgelegt, Gott hat ihn schlagartig geheilt, der ist laut schreiend davongerannt und sein Kumpel hat sich bekehrt, wir haben wirklich krasse Sachen erlebt, ja. Aber es gibt kein Patentrezept. Eins, nur eins. Und das ist die Abhängigkeit von Gott und meinem Platz im Reich Gottes einzunehmen. Also es hat viele Versprechungen gegeben. Wir sind durch viele Wellen gegangen. Und es war auch Segen da, aber auch viel Druck und viel unerfüllte Erwartungen. Deswegen ein mündiger Christ hat einen festen Standpunkt. Er weiß über die Lehre, über das Wort Gottes Bescheid und hat gelernt, feste Speise zu verdauen und kann das von der Schrift her beurteilen. Hebräer 5, 11 bis 14. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst hättet Lehrer sein sollen, habt es nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre, dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren im Wort Gottes, im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist wie ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes vom Bösen unterscheiden können. Durch den Gebrauch geübte Sinne. Ich habe mal ein Buch gelesen, irgendwann mal, da ging es dann um Ausbildung, Bankkaufleute, Bankkauffrauen, also Bankgeschäft da, irgendwas, ja. Und das war noch die Zeit, wo es um viel mehr Bargeld ging. Und da stand dann drin, dass die Bankleute während ihrer Ausbildung bekamen die nur echtes Geld. Nur echtes Geld. Die haben nur mit echtem Geld gearbeitet, während der ganzen Ausbildung. Bei der Prüfung hat man ihnen einen falschen 50er untergejubelt. Und beim Geldzählen, ja, stimmt doch was nicht. Wisst ihr, was das für eine befreiende Botschaft ist? Du musst dich nicht mit den ganzen Macken des Teufels befassen, überhaupt nicht. Weißt du, mit was du dich befassen sollst? Mit dem Echten, mit dem, was von Gott kommt. Mit dieser bedingungslosen Liebe. Sobald eine Botschaft an dich rankommt und sagt, du musst aber das noch tun, damit du das von Gott kriegst, dann, das ist ein falscher 50er, oder? Hier sagt jemand, ich muss was leisten, um mit Gnade zu verdienen, hier ist da was faul. Ja? Geübte Sinne bekomme ich dadurch, dass ich viel im Wort Gottes lese und die Botschaft verstehe, Gott liebt mich, Gott ist bedingungslos für mich gestorben, ich kann das annehmen und Gott hat einen Plan für mich, einen Platz für mich. Wenn ich das nämlich lerne, bin ich auch nicht mehr manipulierbar. Ja, das ist Freiheit. Und nochmal, ich kenne so viele Christen, was der Teufel alles hat. Leute, hört auf. Wisst ihr, wenn Leute zu der Seelsorge mir sagen, ich kann ja Gott nicht dienen, weil der Großvater meines Großvaters hat beim Mondschein mit der schwarzen Katze in die falsche Richtung geguckt, dann sage ich, mach Gott nicht klein. Gott ist größer als diese doofe Katze, was dein Großvater gemacht hat. Wisst ihr, wir können uns verrennen in den, was alles passiert ist in meiner Familie. Gott ist größer. Damit wir nicht mehr, Epheser 4,14, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Weil der reife Christ in Christus, in seinem Wort daheim ist, lässt er sich nicht mehr von jedem Trend und jeder Welle beeindrucken. Er weiß, dass es keine Abkürzung gibt und fällt nicht auf Versprechungen rein wie ein Kleinkind. Ein reifer Christ hat gelernt, die Wahrheit in Liebe auszusprechen. Epheser 4,15. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ich winke gerade meiner Frau zu, das ist unser Brauspruch. Kennst du noch einen, ne? Ja, ich habe manche Ehen mal predigen dürfen, dachte, der Spruch ist gut. Lasst uns wahrhaftig, also aufrichtig sein in der Liebe und wachsen zu Christus hin. Lasst uns aufrichtig sein in der Liebe. In der Wahrheit bedeutet, dass in der Ehe meine Frau mir auch sagen kann, du tickst wohl nicht richtig. Und die kann mir das sagen. Wisst ihr warum? Weil ich weiß, sie meint es gut mit mir. Wir haben uns mal miteinander verständigt vor der Ehe, nämlich, ich bin hier gut. Und wenn du so eine Beziehung hast in der Gemeinde zu jemandem, zu wem auch immer, wo du weißt, der ist mir gut, dann kann der mir auch die Wahrheit sagen, kann mich korrigieren. Und das brauchen wir. Wir alle fahren Auto und alle kennen von uns diesen toten Winkel. Wir brauchen jemanden, der meinen toten Winkel, der mich korrigiert. Und ich habe drei Leute in meinem Leben, mit denen habe ich so einen Bund gemacht, so einen, wie auch immer man das nennt, und habe gesagt, du hast das Recht, jederzeit in mein Leben hineinzureden. Wenn dir etwas auffällt in meinem Leben, was nicht mit dem Reich Gottes übereinstimmt, lass es mich wissen. Einer davon ist logischerweise meine Frau, ja? Anderer ist ein Freund, der ist mir älter als ich, leitet die Gemeinde. Und wir treffen uns einmal im Monat, da reden wir über alles. Auch über finanzielle Sachen, über intime Sachen, über Verhältnis, sogar, ja, wir reden drüber. Wir machen uns nackig voreinander, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir korrigieren uns. Und wisst ihr was, seitdem lebe ich ein entspanntes Christsein. Ich fühle mich nicht kontrolliert. Ich fühle mich befreit, weil ich weiß, die drei, die haben das schon öfter gemacht und die machen das auch. Wenn ich aus der Spur laufe, dann stehen die drei da, einer von den dreien und sagt, Junge, du biegst gerade falsch ab. Bleib in der Spur. Ich wünsche euch solche Leute. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Das ist dieser Punkt. Ich weiß, ich muss nicht mehr überall mitmachen. Wenn Sachen bei mir nicht anklingen, dann kann ich Gott danken, dass er andere mit diesem Auftrag, mit diesem Anliegen beauftragt hat. Ja? Ich soll jetzt, steht mit Fett gedruckt und gelb unterstrichen, weil es eine Botschaft ist in die Zeit hinein. Ich sollte nie aus einem Druck oder aus Angst heraus irgendwo mitmachen. Ich sollte nie. aus einem Druck oder aus Angst heraus irgendwo mitmachen. Nach der Wende waren ganz viele so Versicherungsvertreter unterwegs, da an Türen haben geklingelt oder Telefon, ne? Und wir haben den Leuten immer gesagt, unterschreibt niemals an der Haustür einen Vertrag oder am Telefon, ja? Bis heute nicht. Sobald einer mit etwas von dir eine Entscheidung fordert, unter Druck oder Angst, sollte bei dir wieder der Alarmsignal angehen, ne? Ja, wir gehen nur mit dem Echten um. Wenn Gott, ihr beiden, das, Freunde, ja, das hat einen Prozess mit euch beiden, dass ihr dorthin geht, ja? Das, wisst ihr, auch andere Missionare oder Sachen, die, wenn Gott will, dass er uns irgendwo hinbringt, du musst keine Sorge haben, er bringt dich dahin. Ja. Stell dir mal vor, irgendeiner kommt zu mir und sagt, Jürgen, in 1, 2 Jahren oder nächste Woche, sagen wir mal nächste Woche, kommt der Kultusminister von Sachsen und ich bitte dich, dass du ihm Zeugnis gibst. Und was ich sagen würde, du läufst doch nicht ganz runter oder was? Wieso soll ich dem Kultusminister von Sachsen Zeugnis geben? Gott hatte ganz andere Möglichkeiten. Ne? Meine Frau und ich, wann immer der Platz des Elternsprechers zu besetzen war in der Schule, haben wir laut Hurra geschrien, weil wir gesagt haben, das ist ein guter Platz. Elternsprecher, da bist du so ein Bindeglied zwischen Eltern und Lehrer und du kannst das so bewirken. Ja, das war so einfach unsere Idee. Bei unseren 4 Kindern, wo es möglich war, waren wir immer Elternsprecher. Und ruckzuck war ich auf einmal Elternsprecher am Melanchthon-Gymnasium in Bautzen. Also für die ganze Schule, dann, ja, Schulelternsprecher. Und eines Tages rief mich der Direktor an und sagte, Herr Wert, morgen kommt der Kultusminister von Sachsen, der will mit uns was reden. Haben Sie Zeit? Und ich verstehe, der Kultusminister kommt und wir machen dann Kaffeeklatsch oder so, ja? Da habe ich Zeit. Und bin am Mittag in die Schule, da war aber niemand, alles leer. Da kommt irgendwann eine Lehrerin vorbei, sage ich, hier sollte irgendwo ein Treffen sein. Ja, sagt er, oben im Festsaal. Ich mache die Tür auf und denke mir, oh Scheiße. So ein Festbankett, ja, so ein Hufeisen. Ganz oben da auf der Stirnseite der Direktor, der Kultusminister, noch irgendwie aus dem anderen sächsischen Ministerium, die Schülersprecherin, Dings da, ne? Und ich, Jürgen, ja, ich bin klein, ne, setze mich da unten hin. Und der alte Herr Hackel, Herr Wert, was machen Sie denn da hinten? Kommen Sie mal vor, wie früher in der Schule, ey. Bin ich vor, setze mich da zwischen die. Und dann ging das los um Schule und dies und jenes, wie man Schule gestalten kann und so. Und dann ging es darum, dass wir ja Melanchthon heißen. Also Melanchthon hat auch was zum Glauben, mit dem Glauben zu tun. Und zum Thema Glauben wird uns, ach, der Herr Wert jetzt was sagen. Ja, und der Herr Wert hat dann gesagt, wie Gott aus einem Verlierer einen anderen Menschen gemacht hat. Wie wichtig das ist, dass wir den jungen Leuten nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Glauben, eine Grundlage für ihr Leben. Als ich fertig war, ich bin aus der Saal raus, ich hatte butterweiche Knie. Aber ich sage euch nochmal, wenn Gott will, dass ihr nach Kirgisistan geht, wenn Gott will, dass du irgendeinem Politiker das Evangelium erklärst, sorg dich nicht drum. Der kriegt dich dahin. Ein reifer Christ schaut vorwärts. Ein Standpunkt zu haben bedeutet nicht, dass man steif ist, dass man alles weiß und sich nicht mehr bewegt. Ein reifer Christ weiß, wie wenig er weiß und wie wenig er von Gott weiß. Das macht ihn demütig und bringt ihn immer wieder auf die Knie, aber es geht vorwärts. Er geht vorwärts. Philipper 4, hat man schon gehört, ich lese nochmal. Und jetzt eine andere Stelle, ist ja gar. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es schon ergriffen habe, aber eins sage ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Wie viele von uns nun vollkommen sind, lasst uns auch so gesinnt sein. Vollkommenheit im Neuen Testament beschreibt nicht einen Stand, was man erreicht hat, sondern eine Richtung, in die man unterwegs ist. Das neutestamentliche Wort für vollkommen, teleos, bedeutet zielbewusst unterwegs sein. Das ist ein Kranken. Ich habe es noch nicht erreicht, aber ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, sagt Paulus. Und dann sagt er, alle, die reif, die vollkommen, die zielbewusst sind, sollten eine solche Haltung haben. Vergessen, was hinter mir liegt. Das griechische Wort, was hier gemeint ist, meint nicht nur einfach vergessen im Sinne von, ich habe meinen Regenschirm vergessen, sondern es ist ein aktives Wort im Sinne von, es interessiert mich nicht mehr. Meine Vergangenheit interessiert mich nicht mehr. Wenn du deine Vergangenheit Sachen mit dir rumträgst, wo du verletzt und enttäuscht worden bist, ich kenne einen Ort der Heilung übrigens. Und den kennt ihr auch. Jesus hat unsere Schmerzen getragen, unsere Verletzungen und Enttäuschungen vor 2000 Jahren. Wenn du was mit dir rumschleppst, du musst keine 2000 Jahre warten, okay? Und mir tun die Menschen leid, weil ich selber so einmal gewesen bin. Ich habe jahrelang anderen Schuld nachgetragen. Weißt du, was das für ein beschissenes Leben, schlechtes Leben ist? Wenn du anderen Schuld nachträgst, du bist der Verlierer in der Geschichte. Als ich eines Tages für mich begriffen habe, wie befreiend das ist, die Schuld der anderen bei Gott abzugeben und nicht mehr nachzutragen, das ist der Tag deiner Befreiung. Wieder mal. Hör auf, anderen Schuld nachzutragen. Es macht dein Leben nicht leichter. Ja, wir sind enttäuscht worden. Ja, wir sind verletzt worden. Wir sind missbraucht worden. Ich bin in der Schule aufgehängt worden von meinen Mitschülern, weil die mal wissen wollten, wie das ist, wenn man jemand aufhängt. Die haben mit mir andere Sachen angestellt, die kann ich in der Öffentlichkeit nicht sagen, weil das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ich kann halt darüber reden. Wisst ihr warum? Weil ich vergeben habe. Ich bete für die, dass sie Gott kennenlernen, wie ich ihn kennengelernt habe. Als den, der heilt. Gott, wisst ihr, Gott löscht nicht die Festplatte. Ich weiß das alles, was passiert ist. Aber es ist keine Bitterkeit mehr da. Gott hat Heilung geschenkt, Vergebung. Und wenn du heute Abend merkst, du hast dann so ein Ding, hinterher ist die Zeit, da kannst du hier vorkommen, hier stehen Leute, die beten mit dir. Ein reifer Christ bedauert nicht seine Vergangenheit, er lebt versöhnt mit ihr. Das heißt nicht, dass in gewissen Momenten des Vorwärtsgehen ein Stück seelsorgerischer Arbeit notwendig ist. Wir brauchen Aufarbeitung. Aber ein reifer Christ weiß, dass nicht seine Vergangenheit, sondern das Ziel ihn bestimmt. Er hat die Hand an den Flug gelegt und lebt teleos, zielbewusst. Wenn er zu Boden fällt, steht er wieder auf. Da ist nämlich ein Ruf, ein Feld zu pflügen, einen Lauf zu gewinnen. Und ich lasse mich nicht mehr ablenken. Weder von meiner Vergangenheit, noch von irgendeinem Wind der Leere. Ich gehe vorwärts. Und manchmal auch gegen den Wind. Auch gegen den Sturm. Aber ich habe einen Kurs. Und wir brauchen in diesen Zeiten Leute, Männer und Frauen, die aufstehen gegen den Sturm. Also, wisst ihr, an wen sollen sich unsere Kinder und Enkel denn wenden, wenn nicht an die Männer und Frauen, die treu sind in der Ehe zueinander, die treu sind zum Wort Gottes. Das ist für mich so ein wichtiges Thema. Ich bin Opa geworden, meine Frau Oma. Hallo Oma. Ja, Mensch, was willst du, so ein alter, verbitterter Opa werden, der immer nur ningelnd und nörgelnd unterwegs ist? Ja, den Opa, der war furchtbar. Meine Frau hatte eine Oma, die schon beim Herrn, so eine Erzgebirgsoma, so eine drahtige Frau, so richtig Erzgebirge, Bauernhof. Wenn wir dann so Familienfeiern hatten, ne, und die war auf der Familienfeier, die ging so durch die Menge durch, hattest du immer das Gefühl, da geht irgendwie die Heiligkeit Gottes mit oder irgendwas, ja? Und ab und zu schnappte die sich irgendeinen Enkel und hatte denen irgendwas zu sagen, weißt du? Also jetzt, oh, so ein Bild würde ich gerne abgeben, auch als Opa mal, ja? So, du gehst durch und die Leute wissen, der hat sein Leben gelebt, die hat ihr Leben gelebt, aber du spürst ab, sie ist in Verbindung mit Gott. Und es ist gefährlich als Enkel, wenn die Oma dir die Hand um die Schulter legt. Und dann hat sie eine Botschaft. Ein reifer Christ kann unterscheiden. Das Thema hatten wir gerade schon. Ein reifer Christ hat durch Übung geschulte Sinne, er hat geistliches Empfindungsvermögen für richtig, falsch, für wichtig und unwichtig. Er hat gelernt, die Stimme Gottes, die seiner eigenen Natur und die des Feindes zu unterscheiden. Er lässt sich nicht mehr alles vormachen. Solche Menschen sind eine wichtige Stütze in der Gemeinde oder Väter und Mütter für Hausgemeinden, wo auch immer du zu Hause bist. Ja? Wir brauchen die Gabe der Unterscheidung der Geister mehr denn je. In dieser Zeit. Prüfet alle, ich weiß genau, wie ihr Obst kauft, ja? Wisst ihr, wie ihr, ja, ich habe euch schon beobachtet beim Obstkaufen. Ihr geht zu Aldi, Lidl, Netto. Und dann wühlt ihr dort in dem Obst und sucht euch die ganzen faulen Früchte raus, die faulen, und die legt in euren Einkaufswagen, bezahlt an der Kasse auch noch dafür, für das faule Zeug, ja. Und nur um zu Hause zu sagen, guckt mal, was das für Idioten sind bei Aldi, Lidl, Netto, die verkaufen sogar faules Obst. Wie kauft ihr Obst? Ihr prüft alles und das Gute behaltet ihr, oder? Ja. Ihr Lieben, das ist Reife. Du prüfst alles und behältst das Gute und das gibst du weiter. Das, was nicht so gut ist, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, ihr Lieben. Ich muss nicht jede Sau durchs Dorf treiben. Ich muss nicht jede neue Nachricht, schlechte Nachricht über einen anderen weiter erzählen. Der Schreiber beklagt, dass die Christen noch nicht zur Reife gekommen sind, herangewachsen, weil sie immer noch Milch brauchen. Wir alle kennen Männer und Frauen, die sich weigern, erwachsen zu werden. Es ist oft bequemer, im kindlichen Stadium zu bleiben, wenn man keine Verantwortung tragen muss. Ja, wenn ich mich weigere, Verantwortung selbst zu übernehmen für mein Leben, kann ich gut ningeln und nörgeln. Ja, aber in dem Augenblick, wo du in Leiterschaft kommst, in Verantwortung, liegt eine Last auf dir. Aber Gott hilft, diese Last zu tragen. Nimm Verantwortung wahr zuallererst für dein Leben. Entweder du prägst dein Leben oder dein Leben wird geprägt. Entweder du triffst Entscheidungen oder andere treffen Entscheidungen. Beschwer dich nicht, wenn andere über dein Leben Entscheidungen treffen. Triffst du Entscheidungen für dein Leben. Siebter Punkt, noch, sind gleich durch. Ein reifer Christ ist durch Prüfungen standhaft geworden. Du hattest am Anfang bei der Einleitung einen Bibelvers, wo auch du hier sitzt. Da ging es um Prüfung, ja? Um das Standhafte, dass wir das Ziel erreichen, ne? Zur Reife gibt es keine Abkürzung. In der Regel ist der Weg dahin mit Schmerzen verbunden. Ja, Jakobus 1, 2 bis 4, 2 bis 4 zeigt uns, dass wir glücklich sein sollen, wenn wir in Herausforderungen kommen, in Anfechtung, ja? Bewährung, Standhaftigkeit und Reife. Angriffe, Krisen und Schmerzen sind Werkzeuge Gottes zur Reife. Das ist auch heute noch so. Angriffe zeigen mir immer wieder auf meine Unfähigkeit und machen mich damit noch radikaler abhängig von Jesus. Je mehr ich scheitere, umso mehr rücke ich an Jesus ran. Ja, das ist so wichtig. Und allen Instant-Lösungen und allen, ich will alles und das jetzt sofort, Reife braucht Zeit. Wir können miteinander für alles beten, für Heilung beten, für Veränderung deiner Finanzen, für was auch immer. Es gibt eine Sache, wofür ich nicht für dich beten kann, und das ist Reife. Und das wissen die Alten unter uns. Ja? Reife ist ein Prozess. Und es gibt junge Leute, die reif sind. Und ich kenne viele ältere Leute, die völlig unreif sind. Reife ist kein Punkt von Alter. Reife ist ein Punkt von Mündigkeit. Und jede bestandene Prüfung macht uns zum Anwärter für die nächste. Ja, der achte Punkt. Ein reifer Christ liebt bedingungslos, auch seine Feinde. Wer sich jetzt unter einem gereiften Christen so einen kriegsgrämigen Durchhaltefanatiker vorstellt, der täuscht sich. Reife Christen haben Humor und können über sich selbst lachen. Nicht über andere, über sich selbst, können sich auch mal nicht so ernst nehmen. Wisst ihr, Heiligkeit bedeutet nicht, dass wir komisch werden oder traurig werden. Ja? Heiligkeit bedeutet, ich weiß, wo die Quelle ist, aus der ich trinke. Ja? Ich habe nur so ein Bild mal gebraucht, wir sind alle als Waldarbeiter berufen, wir arbeiten alle miteinander im Wald, das ist unser Ding. Ja? Und da gibt es einen Felsen, da gibt es eine Quelle und von der, da treffen wir uns, da trinken wir immer frisches Quellwasser. Und dann werden wir gestärkt und dann gehen wir wieder im Wald arbeiten, was auch unsere Aufgabe ist. Und dann gibt es aber einige, die sagen, ich will dem Ursprung der Quelle noch näher kommen. Und dann fangen sie an, den Felsen aufzuhacken und Gänge zu graben. Sie graben sich immer tiefer in ihrem Versuch, heilig zu werden, graben sie sich immer tiefer hinein und tiefer. Irgendwann ist es stockdunkel, da fragen sie, Gott, wo bist du? Haben sich völlig verrannt, das war gar nicht die Aufgabe. Heiligkeit bedeutet nicht, dass wir komisch werden. Ein Heiliger, der nur traurig ist, ist ein trauriger Heiliger, ganz einfach. Ja? Und Heiligkeit bedeutet nicht, dass wir komisch werden für diese Welt. Genießbar sollen wir sein. Übrigens, wenn du anfängst, die Quelle aufzugraben, weißt du, was passiert? lieber dreckig. Und dann kommen die Heiden vorbei und sagen, von der Plörre trinkst du? Ja. Ihr Lieben, Heiligkeit bedeutet, ich nehme den Platz ein, den Gott mir zugewiesen hat und bin dort dankbar, dienen zu dürfen. Reife Christen lachen viel, nicht zuletzt über sich selbst. Sie lernen die Freude, in der Freude des Herrn zu bleiben und den Frieden Gottes als ihr Erbe zu beanspruchen. So wächst die Frucht des Geistes in ihnen heran. Vor allem aber sind sie deswegen Menschen der Liebe. Das merken sogar ihre Gegner. Mitten in der Bergpredigt bringt Jesus eine generelle Liebe zu den Menschen, eine Liebe sogar zu den Feinden und die Vollkommenheit zusammen. Und diese Liebe bildet die Liebe des Vaters im Himmel ab. Bildet die Liebe Jesu ab. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und Paulus nennt diese Liebe das Band der Vollkommenheit. Wenn irgendein Kriterium christliche Reife erkennen kann, dann daran an der Liebe, die wir zueinander haben und auch zu uns selbst und vor allem zu Gott. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener und reifer werdet. Jeder, der bei Jesus angekommen ist, der einen Start gemacht hat mit Jesus, hat das alles schon in sich. Es ist alles in dir angelegt. Und dann beginnt der Prozess. Ihr Lieben, ich feiere diesen Abend heute. Ich feiere diesen morgigen Tag. Vor 40 Jahren war ich noch blutiger Heide an diesem Abend. Ich kannte Gott nicht. Aber morgen, so um 11 Uhr rum, habe ich mich das erste Mal hingekniet und habe Gott mein Leben eingeladen. Und er ist gekommen. Er ist gekommen. Ich habe einmal Gebet nachgeplappert. Ich wollte zu der Gruppe von Christen gehören, habe einfach nur nachgeplappert. Aber Gott ist gekommen. Und am 10. Oktober 81 hat Gott dem Teufel so richtig eine reingehauen in die Fresse. Ja. Er hat etwas mit mir begonnen, was für meine Familie bis heute unfassbar ist. Sie können es nicht begreifen. Der Typ, der in der 9. Klasse abgehauen ist aus der Schule, weil er Angst hatte, um die Prüfung zu machen, Abschluss 8. Klasse, der auf der Straße gelebt hat, der das ganze Leben, alle haben mich angeschrieben. Kennt ihr diese Typen, die vor Lidl all die Netter stehen, mit die Kumpels mit Bierflaschen? Damals vom Konsum oder im Park von Leuna mit meinen Kumpels. Das war mein Leben. Aber vor 40 Jahren ist Gott gekommen. Und er hat gesehen, was man aus diesem Mann machen kann, wenn man ihm 40 Jahre Zeit gibt. Ihr Lieben, ich feiere diesen Tag. Ich feiere das, weil ich sage, ey, es kann Gott in deinem Leben oder in dem Leben deiner Kinder, deiner Enkel, betet. Such Gott. Und sag, Herr, lass das in mir reif werden, was du in mir schon angelegt hast. Wir bringen Früchte hervor, die andere genießen können. Wir wachsen und reifen immer und immer weiter. Dieser Prozess wird erst dann aufhören, wenn wir Christus anschauen von Angesicht zu Angesicht. Amen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns in diesen Prozess hineingerufen hast, dass du uns für würdig erachtet hast, reife Früchte zu werden, genießbar für die anderen. Danke für den Weg, den du schon mit uns gegangen bist. Aber danke auch für das, was du mit uns vorhast. Und dass du in diesen Tagen wirklich Männer und Frauen Gottes erwächst, die reif werden, die aufstehen und ihren Platz einnehmen. Danke für diese Botschaft heute Abend, dass du uns ermutigst, auch still zu halten, wenn du uns beschneidest, wenn du uns zurückstutzt, aber in dem Wissen, du liebst uns. Und du hast diese reifen Früchte im Blick. Danke dafür. Amen. Amen.